Text aus dem zweiten Buch Mose, Kapitel 20, die Verse 1 bis 17. Und Gott redete alle diese Worte und sprach: Ich bin der Herr, dein Gott, der ich dich aus dem Land Ägypten, aus dem Sklavenhaus herausgeführt habe. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Du sollst dir kein Götterbild machen, auch keinerlei Abbild dessen, was oben im Himmel oder was unten auf der Erde oder was in den Wassern unter der Erde ist. Du sollst dich nicht vor ihnen niederwerfen und ihnen nicht dienen. Denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifersüchtiger Gott, der die Schuld der Väter heimsucht an den Kindern, an der dritten und vierten Generation von denen, die mich hassen, der aber Gnade erweist an Tausenden von Generationen von denen, die mich lieben und meine Gebote halten. Du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht zu Nichtigem aussprechen. Denn der Herr wird den nicht ungestraft lassen, der seinen Namen zu Nichtigem ausspricht. Denke an den Sabbattag, um ihn heilig zu halten. 6 Tage sollst du arbeiten und all deine Arbeit tun. Aber der 7. Tag ist Sabbat für den Herrn, deinen Gott. Du sollst an ihm keinerlei Arbeit tun, du und dein Sohn und deine Tochter, dein Knecht und deine Magd und dein Vieh und der Fremde bei dir, der innerhalb deiner Tore wohnt. Denn in 6 Tagen hat der Herr den Himmel und die Erde gemacht, das Meer und alles, was in ihnen ist, und er ruhte am 7. Tag. Darum segnete der Herr den Sabbattag und heiligte ihn. Ehre deinen Vater und deine Mutter, damit deine Tage lang wären in dem Land, das der Herr, dein Gott, dir gibt. Du sollst nicht töten. Du sollst nicht Ehe brechen. Du sollst nicht stehlen. Du sollst gegen deinen Nächsten nicht als falscher Zeuge aussagen. Du sollst nicht das Haus deines Nächsten begehren. Du sollst nicht begehren die Frau deines Nächsten, noch seinen Knecht, noch seine Magd, weder sein Rind, noch seinen Esel, noch irgendetwas, was deinem Nächsten gehört.
Ich möchte nur beten. Vater im Himmel, ewiger Gott, ich möchte jetzt darum bitten, dass du uns durch dein Wort sagst, wer du bist und wie du bist. Und dass du uns durch dein Wort sagst, wie wir mit dir reden und mit dir umgehen können. Amen. Martin Luther war ja ein rechtes Gebetsviech, könnte man sagen. Anscheinend hat er mal gesagt, dass er jeden Tag 1 Stunde betet. Außer, wenn er sehr viel zu tun hat, wenn er einen großen Stress hat, dann 2. Weil sonst gewinnt der Teufel an dem Tag. So ungefähr, sehr, sehr frei zitiert. Also ein Gigant, wenn es ums Gebet geht. So, dass man schon fast eingeschüchtert ist. Und er hat einen Freund gehabt, seinen Friseur. Der hat ihn nachher einmal gefragt, also der hat das auch gesehen und hat den Martin Luther als irgendwie Vorbild wahrgenommen im Gebet und hat ihn gefragt, ja, wie soll ich jetzt eigentlich beten? Wie machst du das? Wie macht man das? Und als Antwort darauf hat Luther ein kleines Büchlein geschrieben, das heißt, eine einfältige Weise zu beten für einen guten Freund. Und da hat Luther erklärt, wie er selber betet. Buch, das ist sehr kurz, nur so 10, 11 Seiten, das kann man auch im Internet ganz leicht finden, also ich habe es gelesen und es hat mir sehr gut getan, das Buch zu lesen. Und ich kann es wärmstens weiterempfehlen, wie gesagt, das ist sehr kurz. Schau es dir an im Internet und lies es. Aber noch viel mehr gut getan hat mir das auszuprobieren, was Luther da vorschlägt. Ich persönlich empfinde Gebet nämlich sehr oft als einen Kampf. Ich will beten. Ich will eine tiefe Zeit mit Gott haben. Ich weiß, dass mir das gut tut. Aber oft ertappe ich mich dabei, dass meine Gebete irgendwie, ja, dass ich in Gedanken abschweife oder dass meine Worte irgendwie nichtssagend sind, sie oft wiederholen. Und tiefe Gebetszeiten sind leider eigentlich etwas Besonderes in meinem Leben, das nicht sehr, sehr oft vorkommt. Vielleicht geht es dir ähnlich und wenn das so ist, ja, nachher ist diese Predigt und auch dieses Buch von Luther genau für dich. Luther schlägt nämlich eine Methode vor, wie man beten kann. Sozusagen gibt er uns ein Werkzeug in die Hand oder besser ein Feuerzeug, mit dem man ein kleines oder ein großes Gebetsfeuer in seinem Herzen anzünden kann. Und dieses Werkzeug ist ganz einfach die Bibel. Luther schlägt vor, mit einer offenen Bibel in der Hand zu beten. Das ist die Methode. Und dazu schlägt er in dem Buch unter anderem zwei Texte vor. Der erste Text, den er vorschlägt, ist das Vaterunser. Weil das war ja genau die Antwort, die Jesus auf dieselbe Frage, wie man beten soll, gegeben hat. Und der zweite Text, interessanterweise, ist das, was wir jetzt gerade gehört haben. Ist 2. Mose Kapitel 20, die 10 Gebote. Und Luther schlägt seinem Friseurmeister und Freund Peter vor, dass er sich ein Gebot nach dem anderen vornimmt und dann 4 Punkte sozusagen mit Gott beredet. Und das Ziel für die Predigt heute ist, dass wir das beispielhaft mit 2 Geboten auch machen. Und diese 4 Punkte sind erstens Lehre. Dass man sich ein Gebot durchliest und dann fragt, Herr, was willst du mir da sagen? Und auch, was willst du über dich da sagen? Und dass man mit Gott dann drüber redet. Das zweite ist Dank. Dass man Gott für dieses Gebot und für diesen Schutzzaun, das ein Gebot oft darstellt, Danke sagt. Das dritte ist dann Beichte. Was muss ich da Gott bekennen? Was muss ich zu dir, Gott, ja, bekennen? Was muss ich dir beichten? Und das vierte ist nachher, kann man dann als Bitte das Gebot verwenden. Wofür kann ich den Herrn da bitten? Also nochmal, die 4 Punkte sind Lehre, Dank, Beichte und Bitte. Und wie gesagt, wir haben jetzt nicht Zeit, jedes dieser 10 Gebote mit diesen 4 Punkten anzuschauen. Die 10 Gebote dieser Text, die mir vorkommen, sind kurz genug, dass man es in wenigen Minuten durchliest, aber tief genug, dass man sich sein ganzes Leben damit beschäftigen kann. Ich habe mir mehr oder weniger willkürlich 2 Gebote herausgepickt, die man heute mit euch anschauen will. Und das ist das 1. Gebot und das 9. Gebot. Wenn du jetzt auswendig weißt, welche Gebote das sind, dann darfst du dir auf die Schultern klopfen. Das 1. Gebot. Ich lese es mit der Einleitung, die Verse 1 bis 3. 2. Mose 20, 1 bis 3. Und Gott redete all diese Worte und sprach, ich bin der Herr, dein Gott, der ich dich aus dem Land Ägypten, aus dem Sklavenhaus herausgeführt habe. Und jetzt das Gebot, du sollst keine anderen Götter haben neben mir. In der Einleitung, in den ersten 2 Versen, lernen wir was über den historischen, den geschichtlichen Zusammenhang von diesem Text. Die ursprünglichen Leser, die ursprünglichen Empfänger waren das Volk Israel, kurz nachdem sie aus Ägypten, aus der Sklaverei von Gott befreit worden sind. Die berühmte Geschichte mit Mose und mit dem Exodus. Und Gott stellt sich da als Jahwe vor. In meiner Bibelübersetzung steht da das Wort Herr, alles in Großbuchstaben. Und das ist ein Hinweis von den Übersetzern dafür, dass da im Grundtext nicht Herr steht, sondern Gottes Name, den er sich selber gibt, nämlich Jahwe. Er stellt sich als Befreier vor und als persönlicher Gott, weil er sagt, ich bin dein Gott. Und so stellt er sich jetzt auch uns vor, als Jahwe, als Befreier und als persönlicher Gott. Und das sollte man im Hinterkopf halten, wenn wir jetzt die Gebote lesen, wie Gott sich da vorstellt. Schauen wir uns nochmal das erste Gebot an. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Und überlegen wir uns ja, was will Gott mit uns da jetzt sagen? Man kann ja das im Gebet machen. Herr, was willst du mir mit diesem Gebot sagen? Ja, es ist recht eindeutig, finde ich, oder? Gott sagt da, ich bin einzigartig. Gott duldet niemanden neben sich. Er duldet nicht einmal jemanden neben sich in deinem Herzen. Wenig später, in Vers 5, sagt Gott über sich selber, dass er eifersüchtig ist in dem Sinn. Ich meine, es ist ja logisch, jeder andere Gott ist nur eingebildet. Hast du dir schon mal überlegt, wer oder was das zweitmächtigste Wesen ist, das es gibt nach Gott? Ich weiß es nicht. Vielleicht ist es ganz, ganz ein mächtiger Engel oder vielleicht ist es der Teufel. Ich weiß es nicht. Wie auch immer, zwischen einer Ameise und dir ist weniger Unterschied als zwischen Gott und dem zweitmächtigsten Wesen. Ja, warum? Du, die Ameise, das zweitmächtigste Wesen, wir alle, wir sind Geschöpfe. Wir haben einen Anfang. Wir sind geschaffen. Aber Gott ist eine Klasse für sich. Er hat keinen Anfang. Er ist ewig. Und so stellt er sich auch mit seinem Namen vor. Jahwe, das kann man irgendwie, oder das deutet darauf hin, dass er ist der ist, der war, der sein wird. Das ist anscheinend irgendwie im Hebräischen, schwingt es mit dem Namen mit. Gott hat keinen Anfang, er hat keinen Gegenspieler, er hat keinen Mitspieler, er ist einer Klasse für sich. Gott ist anders, Gott ist einzigartig, Gott ist heilig. Das sagt Gott mit diesem Gebot über sich selber aus. Er ist einzigartig, er ist heilig. Aber noch was kann man da eigentlich über Gott und über das, was er will und was er über sich selber aussagt, lernen. Nämlich, dass er persönlich ist und an dir interessiert ist. Er sagt in der Einleitung, dass er dein Gott ist. Was schon eine Riesenaussage ist, diese Nahbarkeit. Du bist ihm nicht egal. Und sogar verweise, dass es ihm nicht egal ist, ob du andere Götter dir einbildest neben ihm. Du bist ihm wichtig genug, dass er dir verbietet, andere Götter neben sich selber zu haben. Ja, und das zeigt uns, dass Gott persönlich ist, dass er nahbar ist. Er ist einerseits heilig, ganz anders, einzigartig, aber auch persönlich und nahbar. Und das alles steckt in diesem Gebot drin. Das sagt Gott da über sich selber aus. Und dafür können wir, wenn wir die 10 Gebote beten, können wir Gott dafür anbeten und können ihn preisen im Gebet dafür, wer er ist, dass er heilig ist und dass er nahbar ist. Das war der erste Punkt, die Lehre. Der zweite Punkt ist, wofür kann ich dir danken, Gott? Der Schutzzaun, den Gott da mit diesem Gebot aufstellt, ist, dass er uns verbietet, andere Götter zu haben. Dieses Gebot schützt uns. Ja, es ist gut für uns. Gott selber weiß, dass er der Einzige ist. Wir sind es, die daran erinnert werden müssen. Ich glaube, es war Johannes Calvin, der mal gesagt hat, dass das menschliche Herz eine Götzenfabrik ist. Und ich kann das nachvollziehen, wenn ich mein Herz anschaut. Ich weiß, jeder andere Gott führt nur ins Verderben. Echte Freude, echtes Leben finde nur beim Herrn, finde nur bei diesem Jahwe, der sich da offenbart. Und deswegen können wir beten, danke Herr, dass es dir nicht egal ist, wenn ich von dir abhaue, dass du mir verbietest, andere Götter neben dir zu haben. Dieses Gebot ist sozusagen ein Zaunpfahl, den Gott da einschlägt, um uns zu beschützen. Und dafür können wir Gott Danke sagen. Also der erste Punkt, Lehre, was will Gott uns über sich selber sagen? Zweitens, wofür können wir Gott Danke sagen mit diesem Gebot? Und drittens ist jetzt die Beichte. Und ich muss sagen, das bei allen 10 Geboten fällt mir da am leichtesten, mir was zu überlegen. Welche anderen Götter hast du neben Gott. Wenn es dir wie mir geht, dann bist du in einer christlichen Kultur aufgewachsen, vielleicht auch in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen, und es wird dir nicht einfallen, etwas anderes Gott zu nennen, außer Gott. Aber es gibt in meinem Leben zumindest genug Gelegenheiten, wo ich Gott nicht die Ehre gebe, die ihm zusteht. Und ich möchte ein kleines Beispiel dafür geben aus meinem Leben. Ich nehme mir zum Beispiel in der Früh vor, ich will jetzt Zeit mit Gott verbringen, ich will sein Wort lesen und will ihm ein Stück weit durch die Aufmerksamkeit, die ich ihm schenke, Ehre erweisen. Aber dann schaue ich ständig die neuesten Artikel oder verbringe die ganze Zeit damit, dass ich auf ORF.at herumsurfe und mir anschaue, was gibt es jetzt wieder Neues für Corona-Maßnahmen oder was auch immer gerade aktuell ist. Obwohl ich eigentlich Bibel lesen wollte. Oder ich nehme mir vor, ich möchte ein gutes Buch über Gott lesen am Abend und nachher verbringe ich einen halben Abend mit irgendwelchen blöden YouTube-Videos. Und vielleicht sind es für sich genommen Kleinigkeiten. Aber ich merke in meinem Leben, es häuft sich. Man könnte es den Götzen der Unterhaltung oder Entertainment nennen oder was weiß ich. Ist mir das wirklich wichtiger als Gott, dass ich unterhalten wäre? Dass man nicht fad wird? Ja, ich würde sagen, nein, aber oft verhalte ich mich so. Paulus schreibt irgendwo über Menschen, deren Gott ihr Bauch ist. Das Wichtigste für diese Menschen ist, dass ihre kurzfristigen Wünsche befriedigt werden. Sie wollen jetzt unterhalten werden. Und ganz oft bin ich auch so. Ganz oft gehöre ich zu dieser Kategorie. Und vielleicht geht es dir ähnlich. Ja, schau dir deinen Tagesablauf in deiner Freizeit an. Oder vielleicht ist es bei dir was anderes. Nachher schau dir deine Kontoausgänge an. Und nachher findet man was, wenn wir diese Gebote lesen, wo Gott uns den Spiegel vorhaltet. Und wo uns nichts anderes übrig bleibt, als zu Gott zu gehen und ihm um Gnade zu bitten. Und zu sagen, Herr, bitte vergib mir, dass ich dich so oft, die den heiligen Gott, meinen Schöpfer, dass ich dich nicht beachte. Und kurzfristige Befriedigung von irgendwelchen läppischen Wünschen Zeit mit dir vorziehe. Oder was auch immer das bei dir ist. Aber wir dürfen wissen, weil Jesus, Gottes Sohn, für unsere Schuld bezahlt hat, dürfen wir mit Zuversicht um Vergebung bitten und Gott unsere Schuld bekennen. Das waren die ersten drei Punkte. Lehre, Dankbarkeit, Beichte. Der vierte ist Bitte. Wofür kann ich Gott da bitten, wenn ich dieses Gebot lese? Und nachdem ich mir da jetzt mit diesem Gebot sozusagen in den Spiegel geschaut habe und meine Sünde in erschreckender Klarheit gesehen habe, fällt es mir jetzt nicht schwer, eine Bitte zu finden, die Gott bringen kann. Nämlich, dass ich mehr mit Gott auf meinem Lebensweg gehen will. Ich weiß, dass echte Freude nicht auf YouTube und nicht auf orf.at ist. Leben und Freude gibt es nur beim Herrn. Sünde ist, wenn man darüber nachdenkt, immer absurd. Führt letztendlich nur ins Verderben. Und da kann ich beten, Herr, hilf mir, dass ich dir die Priorität in meinem Leben gebe, die dir zusteht. Schenk mir Hunger nach deinem Wort. Schenk mir Hunger nach Gebet, nach Gegenwart mit dir, oder dass ich deine Gegenwart spüre. Und hilf mir auch, die Disziplin zu haben, diese Freude an dir zu suchen. Also das wäre das Gebet, was ich da beten würde. Wenn du andere Götzen in deinem Leben findest, schaut das Gebet vielleicht anders aus. Und vielleicht bleibst du an dem ersten Gebot hängen und kriegst gar nicht zum zweiten und es ist völlig in Ordnung. Also ich glaube, an diesem Gebot könnte man schon vielleicht sein ganzes Leben sogar knappern. Wie gesagt, ich will da jetzt einfach nur ein Beispiel, so wie Martin Luther das da irgendwie vorschlägt, bringen, wie man die 10 Gebote als Grundlage für sein Gebet hernehmen kann. Und so ungefähr könnte man das erste Gebot verwenden. Aber es würde jetzt natürlich noch sehr, sehr viel darüber zu sagen geben. Auch jetzt über den Zusammenhang mit dem zweiten Gebot und dann die Erklärung drüber, die jetzt in Vers 5 vorkommt. Man könnte sehr, sehr lang, sehr, sehr viel über die 10 Gebote und über diesen Text nachdenken. Aber das überlasse ich dir. Mach du das in deiner Gebetszeit. Nimm die 10 Gebote und auch die schwierigen Stellen, die da vorkommen, und red mit Gott drüber. Bet mit einer offenen Bibel in der Hand. Jetzt möchte ich gern einfach das nächste Gebot mit diesen 4 Punkten durchgehen. Und zwar, also nicht das nächste, nicht das zweite Gebot, sondern eben jetzt auch das 9. Gebot ausgesucht. 2. Mose, Kapitel 20, Vers 16. Du sollst gegen deinen Nächsten nicht als falscher Zeuge aussagen. Schauen wir uns wieder diese 4 Punkte an. Herr, kann man fragen, was willst du uns sagen mit diesem Gebot? In den ersten 4 Geboten regelt ja Gott sozusagen das Zusammenleben von uns mit ihm. Wie können wir ihm nahen? In den nächsten, im zweiten Teil, also Gebote 5 bis 10, geht es um das Zusammenleben der Menschen untereinander. Mehr oder weniger. Aber auch da sehen wir ein Stück weit, wie Gott ist. Welche Gebote er sich jetzt genau ausgesucht hat, die er uns da in diesen 10 Geboten gibt, sagt ja sehr viel über ihn aus. Und das 9. Gebot war dir jetzt vielleicht bekannt als, du sollst nicht lügen. So merkt man sich's oft. Und es ist jetzt auch nicht ganz falsch. Aber es steht nicht genauso da. Das Lügen, also das Reden von Unwahrheit, ist sicher ein Aspekt von diesem Gebot. Und es entspricht auch Gottes Charakter. Er sagt niemals die Unwahrheit. Aber der Hauptgedanke von diesem Gebot ist nicht Wahrheitsliebe, so sehr das Gottes Charakter auch entspricht, sondern Nächstenliebe. Es geht um das in erster Linie, was wir über unseren Mitmenschen, unseren Nächsten sagen. Und die Wortwahl, wenn man sich das genau durchlässt, du sollst gegen deinen Nächsten nicht als falscher Zeuge aussagen, die Wortwahl Zeuge, die erinnert uns doch an einen Gerichtssaal, oder? An der Gerichtsverhandlung. Und Gott verbietet da, dass man vor Gericht auftritt und jemanden als falscher Zeuge zu Unrecht beschuldigt oder entlastet. Vor Gericht kann man da unter Umständen jemanden mit wenigen Worten so richtig viel Schaden zufügen. Oder das leuchtet uns ein. Aber ich denke, das gilt nicht nur vor einer offiziellen Gerichtsverhandlung. Ein Ausleger hat dieses Gebot, das Gebot zum Schutz der sozialen Ehre genannt. Das Gebot zum Schutz der sozialen Ehre. Und anscheinend steckt da im Hebräischen in diesen Worten falscher Zeuge die Absicht drinnen, jemanden mit den Worten Schaden zufügen zu wollen. Und ich glaube, genau auf das zielt das Gebot ab. Egal, ob es jetzt der Gerichtssaal ist oder ob das in der Arbeit ist oder unter Bekannten oder unter Freunden oder in der Familie oder in der Gemeinde. Sehr oft verwenden wir Worte dazu, um anderen Schaden in der Gemeinschaft zuzufügen. Und das geht vermutlich am besten, indem man Lügen über jemanden verbreitet. Aber es geht genauso gut und vielleicht sogar ein bisschen besser, ne? Indem man Halbwahrheiten verbreitet. Ich meine, ich kann jetzt eine Peinlichkeit vom so und so erzählen und kann aber nachher auslassen, wie er das dann wieder gut gemacht hat oder so. Oder wie es dazu gekommen ist. Oder ich kann es auch ganz, ganz wahrheitsgetreu erzählen mit dem Ziel, jemanden anderen schlecht ausschauen zu lassen. Und mich selber damit in irgendeiner Form über einen anderen zu erheben. In einer Gruppe, in einer Gemeinschaft. Und genau das verbietet mir Gott mit diesem Gebot. Gott will von dir, Gott will von mir, dass wir den Ruf von unseren Mitmenschen schützen und nicht zerstören. Ich glaube, so kann man es gut ausdrücken. Gott will von uns, dass wir den Ruf von unseren Mitmenschen schützen mit unseren Worten. Und was sagt es über Gott aus? Ja, ich denke, er sagt was über seine Güte aus. Über seine Milde. Es sagt etwas darüber aus, dass ihm unsere Stellung in der Gemeinschaft, unser Platz in der Gemeinschaft wichtig ist und dass er den beschützen will. Und dafür kann man ihn anbeten, für seine Güte, für seine Milde. Dafür, dass er auf uns aufpasst. Und da sind wir jetzt gleich schon beim zweiten Punkt, bei Dank. Wofür können wir ihm für dieses Gebet danken? Ja, Gott schützt er sozusagen mit diesem Gebot die anderen vor meinen Worten. Aber umgekehrt schützt er mich vor den anderen. Wieder ist dieses Gebot, kann man sagen, eine Art Schutzzaun, den er um uns zieht. Und vielleicht fragst du dir jetzt, ja, wie beschützt mich ein Gebot, das in der Bibel steht, vor irgendwas? Ich glaube, das passiert auf zwei Arten und dafür kann man Gott dann danken. Und das erste ist, bis zu einem gewissen Grad sind Gottes Gebote, glaube ich, in unseren Gewissen drinnen. Und so werden wir, wenn das jetzt in den Gewissen von vielen drinnen ist, ja, geschützt durch dieses Gebot. Aber oft ist unser Gewissen abgestumpft und funktioniert nicht mehr richtig. Und dann dürfen und vielleicht auch müssen wir wissen, dass ein Übertreten von Gottes Geboten niemals ohne Konsequenzen bleibt. Ein Übertreten von Gottes Geboten bleibt niemals ohne Konsequenzen. Gott schlägt da sozusagen einen Pfahl ein. Er zieht eine Linie in den Sand und sagt, ja, bis daher aber nicht weiter. Du darfst den Ruf, den Platz von deinen Mitmenschen nicht zerstören durch deine Worte. Und wenn du diese Linie übertretest, wenn ich diese Linie übertrete, nachher legen wir uns mit Gott an, nachher legen wir uns mit dem allmächtigen Gott an. Und wenn jetzt du der Geschädigte bist, dann kannst du sagen, ja, ich bin den mächtigsten Beschützer. Und wenn du, so wie ich oft, der Übertreter bist, dann hast du Grund dazu, dich zu fürchten, weil du dich mit Gott angelegt hast. Einen besseren Beschützer als Gott kann man sich ja nicht wünschen. Und da sind wir jetzt wieder logischerweise gleich beim dritten Punkt, bei der Beichte. Ja, ich habe mich schon oft mit Gott angelegt, weil ich über meine Mitmenschen gelästert habe. Weil ich Geschichten weitererzählt habe, die sie ihnen Dreck zogen haben, ein Stück weit. Ich habe diese Linie schon oft übertreten und mir damit Gott zum Feind gemacht. Und auch da muss ich und darf ich zu Gott beten, Herr, bitte vergib mir diese verletzenden, bösen Worte, die ich gegen meine Mitmenschen verwendet habe, die du in deinem Bild geschaffen hast. Und auch da verzweifelt man, wenn man nicht weiß, dass unser Herr Jesus diese Schuld am Kreuz auf sich genommen hat. Ohne zu wissen, was dann mit Jesus oder was Jesus dann gemacht hat für uns, ist dieser dritte Punkt eigentlich immer ein Grund zur Verzweiflung. Aber so ist es ein Grund wieder zur Dankbarkeit und zur Zuversicht, dass wir sagen können, ja, Herr, ich darf zu dir kommen, ich darf dich um Gnade bitten und ich weiß, durch Jesus wirst du mir vergeben. Schauen wir uns den vierten Punkt an. Wofür können wir Gott da bitten? Jonathan Edwards, das war ein brillanter Philosoph und Theologe, und der war, wo er noch recht jung war, hat er sich ganz viele Vorsätze aufgeschrieben, nach denen er dann irgendwie sein Leben ausrichten wollte und die dann nachher, glaube ich, auch regelmäßig lesen und sich dann überlegt, ja, was halte ich mir jetzt da gerade dran? Und einer von diesen Vorsätzen, der hat mich angesprochen. Frei übersetzt hat er da gesagt, oder hat er sich vorgenommen, in allen meinen Worten soll Wohlwollen dabei sein. Und ich glaube, das trifft genau den positiven Aspekt von diesem Gebot. Und genau sowas können wir auch den Herrn bitten für unser Leben. Vater im Himmel, bitte hilf mir, wohlwollend mit und über meinen Kollegen oder über meine Freunde zu reden. Bitte erinnere mich in der Situation dann dran. Ich will auf dem Weg mit dir gehen. Und ohne deine Hilfe wäre ich ganz sicher scheitern. Deswegen bitte dir jetzt um deine Hilfe. Bitte leite mich und lenk meine Gedanken. Und meine Worte. Wie gesagt, die Beschäftigung allein mit diesem Gebot könnte noch viel, viel tiefer sein. Und jetzt alle Gebote zu sich jetzt genau anzuschauen und sich überlegen, wie kann man das als Grundlage für ein Gebet hernehmen, das würde jetzt den Rahmen von einer Predigt, glaube ich, weit sprengen. Ich möchte jetzt zum Schluss noch einen Absatz von diesem Buch vom Luther, eine einfältige Weise zu beten für einen guten Freund, vorlesen. Luther schreibt da, gegen Ende hin, das sind die 10 Gebote, vierfach abgehandelt, nämlich als Lehrbüchlein, Dankbüchlein, Beichtbüchlein, als ein Betbüchlein. Hieraus soll ein Herz zu sich selbst kommen und zum Gebet erwärmt werden. Aber sieh zu, dass du dir nicht alles auf einmal oder zu viel vornehmest, damit der Geist nicht müde werde. Ebenso soll ein gutes Gebet nicht lang sein, auch nicht lange aufgeschoben werden, sondern oft und brennend sein. Wer geübt ist, kann hier wohl einen Tag die 10 Gebote, den anderen einen Psalm oder ein Kapitel aus der Schrift zu einem solchen Feuerzeug nehmen und in seinem Herzen damit Feuer anzünden. Mir hat es ermutigt, dass Luther davon Übung redet. Ja, weil es mir Hoffnung gibt, dass auch ich zu einem regelmäßigen, brennenden Beter werden kann. Und ich hätte jetzt sozusagen für dich eine Hausaufgabe. Nimm dir doch für die nächsten 10 Tage jeden Tag ein Gebot vor. Und red mit Gott drüber. Überleg da und red mit Gott drüber, was, also die Lehre, was sagst du da über dich selber? Denn wofür kann ich dir danken, Gott? Die Beichte, was muss ich dir da bekennen, Gott? Und die Bitte, wofür kann ich dir da bitten, Herr? Und ich würde vorschlagen, dass du jetzt deine Bibel in die Hand nimmst und jetzt für dich selber damit anfängst. Nimm da jetzt Zeit, such da ein Gebet raus und red mit deinem Herrn drüber. Das Musikteam wird diese Zeit, die du jetzt nehmen kannst, dann abschließen.